Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Im Christentum wurde der furchterregende Gott lange als Drohmittel eingesetzt. Das hat sich zum Glück verändert. Heute wird eher die liebende und die barmherzige Seite Gottes betont. Doch vielleicht machen wir es uns ja damit auch ein bisschen zu einfach. Denn unterschlagen wir da nicht auch ziemlich große Teile dessen, was eben auch in der Bibel steht? Und wie gehen eigentlich andere monotheistische Religionen damit um? Brigitte Jünger hat mit Katholiken, einer jüdischen Theologin und einem Islamwissenschaftler gesprochen.
Ja, mit dem Wort Ehrfurcht kann ich was anfangen, obwohl jetzt das Wort Furcht darin steht, was wir ja sehr schnell mit Angst und Beängstigung verbinden. Aber die Ehrfurcht macht deutlich, dass es jemanden oder etwas gibt, was für sich in Anspruch nehmen kann, dass ich mich persönlich zurücknehme. Das kann ich sehr gut mit Gott in Verbindung bringen, weil Gott das unbenennbar Größere ist. Und dieses unbenennbar Größere es verdient hat, dass ich ihm in Ehre begegne. Und Respekt ist dann da wieder viel zu wenig.
Ich habe lange gebraucht als Kind, um rauszukriegen, dass das nicht Furcht war, was Ehrfurcht bedeuten konnte. Und als Jugendliche bildete sich daraus eine Haltung, die ich heute immer noch habe. Ich kniee vor meinem Gott, aber vor keinem Menschen. Da ist der große Unterschied. Gott hat ein Anrecht auf meine Ehrfurcht. Mir ist es ein Anliegen, diesem Gott gegenüberzutreten in all meiner Kleinheit, in all meiner Belastetheit, so wie ich bin, und dann zu wissen, ja, das darf ich. Da bin ich willkommen.
Ehrfurcht ja, Angst nein. Ehrfurcht aber nicht im Sinne von, es ist etwas Unberührbares und da ist eine unüberschreitbare Grenze. Wenn ich die übertrete, dann habe ich einen Fehler gemacht. Sondern einfach Ehrfurcht im Sinne von Staunen, Erstaunen und Respekt gegenüber dieser unglaublichen Unsagbarkeit, Unfassbarkeit und schier unvorstellbaren Größe.
Matthias Schneck, Anne Rapp und Judith Übing, alle katholisch und in der Kirche aktiv, können Gott problemlos mit dem Begriff Ehrfurcht zusammenbringen. Sie alle hatten das Glück, Gott nicht als strafende Übermacht kennenzulernen, wie es die 1938 geborene Marlies Görres erlebt hat.
Wir hatten eigentlich immer Angst vor dem großen Gott. Der war für uns so hoch und so weit weg und so mächtig, dass wir gar keinen Zugang hatten. Mit Gott Vater haben wir nichts am Hut gehabt. Da hatten wir Angst vor. Wie ich dir den Spruch schon sagte, Großmutter immer gesagt hat, ein Auge ist, was alles sieht und was in finsterer Nacht geschieht. Und das war der strenge, strafende Gott.
Die schwarze Pädagogik des 19. Jahrhunderts reichte weit ins 20. hinein. Hätte es nicht wenigstens einen Gegenpol gegeben, wäre das Glaubensleben vermutlich unerträglich gewesen.
Der Jesus, der uns zugetan war, weil er eben auch Mensch war.
Katholisch zu sein bedeutete ansonsten, der gehorsame Teil eines in erster Linie einschüchternden Glaubensgebäudes zu sein.
Wir gingen in die Kirche, weil wir Angst hatten, wenn wir nicht in die Kirche gingen, dann haben wir eine Todsünde begangen, ne? Dass wir in die Hölle kommen. Und wir kriegten die Angst eben auch eingebläut, in der Hölle ist ewiges Feuer. Vor Feuer hatten wir natürlich auch Angst. Ne? Also da waren schon unsere Ängste. Ne?
Es geht um Handlungskontrolle, es geht um Gedankenkontrolle. Das ist mehr wie ein gut durchgeführtes diktatorisches System als ein Glaubenssystem.
Judith Übing, geboren 1991, hat von Anfang an einen ganz anderen Gott kennengelernt.
Gott ist mir bisher immer nur als liebendes Wesen begegnet und eher als verzeihend als rächend. Auch wenn die Geschichten in Bibel samt und sonders natürlich auch eine Racheseite zeigen, so ist er mir als Kind nie vermittelt worden. Und in dem Moment, wo halt dieses Urvertrauen in, das ist ein liebender Gott, du kannst da hinkommen, egal was du gemacht hast und egal wie schlimm es ist, das war dann nicht mehr wegzumachen, als ich mit dem Verstand diese anderen Geschichten begreifen konnte.
Viele Geschichten der Bibel erzählen davon, dass Gott ein rachsüchtiger Verfolger sein kann, der die Sünden der Väter noch bis in die 7. Generation verfolgt. Auch die Begegnung mit Gott, wie sie der Prophet Jesaja beschreibt, zeigt, dass es sich um eine gefährliche Angelegenheit handeln kann. Selbst die Seraphim, die Engel, bedecken mit den Flügeln ihr Gesicht, wenn Gott erscheint. Deshalb sagt Jesaja:
Ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen, und meine Augen haben den König, den Herrn der Heere, gesehen.
Also das ist nicht etwas, was für den Menschen oder selbst dann nach der biblischen Überlieferung für himmlische Wesen ohne weiteres zugänglich ist oder womit man einen ganz einfachen Umgang pflegen kann, sondern das ist eben die Gottheit, das Göttliche.
Dass Gott zwei Seiten hat, die für den Menschen nicht einfach zusammenzubringen sind, betont sowohl der katholische Theologe Ralf Rothenbusch wie auch die jüdische Theologin Tamar Avraham aus Jerusalem.
In dem Moment, wo ihm Gott erscheint, sagt er, ich muss sterben, ich habe Gott gesehen. Also auch in dem Sinne zu sehen, Gott nahe zu kommen, ist etwas Todbringendes potenziell. Das ist auch da, denke ich, ganz stark da. Dieses Heilige, was eben auch gefährlich ist. Ja, ich denke, das muss zur Wesenheit Gottes dazugehören, dass er eben auch nicht in unsere Kategorien passt, sondern was darüber ist.
Also nicht ohne Grund haben ja Generationen vor uns im Blitz und Donner und sonstigen Urgewalten eine Ausdrucksform Gottes gesehen. Klar, also wenn jemand den Anspruch hat, letztlich der Richter meines Lebens zu sein, dann gibt's natürlich auch die Seiten, die sagen, mit dem kann man jetzt nicht einfach nur Schlitten fahren, wie das Sprichwort sagt.
In Kapitel 45 lässt Jesaja Gott selbst sagen, dass er Gutes und Böses in sich vereint.
Ich bin der Herr und sonst niemand. Ich erschaffe das Licht und mache das Dunkel. Ich bewirke das Heil und erschaffe das Unheil. Ich bin der Herr, der alles vollbringt.
Zeigt sich in dem lieben Gott, den wir heute gerne in den Mittelpunkt stellen, also vielleicht das Bedürfnis, die furchterregenden Seiten Gottes zu glätten?
Ich denke, es gibt viele Tendenzen, meiner Meinung nach im Christentum viel stärker, aber natürlich auch im Judentum, dass man diese Seite mehr beiseite drängen will und man sich halt wohler fühlt mit dem guten und gnädigen Gott. Gott hat beide Seiten und vielleicht kann das Gebet dazu führen, dass man ihn mehr auf die gute Seite bringt. Also haben wir versucht, mehr die positive Seite zu betonen, aber man weiß, dass die andere da ist. Und dieses Betonen des Positiven ist irgendwo ein Bewusstsein, wir wollen das stärken gegenüber dem anderen. Und ich glaube im Großen und Ganzen schon, dass sich das im Judentum stärker erhalten hat. Vielleicht auch aufgrund der jüdischen Geschichte, die ja auch viel Leidensgeschichte ist, dass man einfach nicht so schnell die Augen davor zumachen konnte.
Gott ist größer als alles Menschenwerk und das, was Menschen erfassen können. Die Muslime erinnern mit ihrem Gebetsruf täglich 5-mal daran. Dass Gott sowohl barmherzige als auch zu fürchtende Seiten hat, können Muslime sehr gut akzeptieren, wie der Islamwissenschaftler Muhammad Samer Murtaza erklärt.
Gott, wenn wir ihn ernst nehmen, hat auch eine unheimliche Seite. Und im Alltag als Muslim, man klagt eigentlich nicht. Man erkennt an, Leid gehört zu meiner Existenz. Die Frage ist, wie gehe ich mit Leid um? Aber das Leid für den Gläubigen ist halt kein Ort der Gottesverlassenheit, sondern wo ich Gott begegnen kann. Gott, also so ist zumindest die koranische Botschaft, will nicht, dass wir wie Kinder am Rockzipfel Gottes hängen und der soll alles für uns bitte machen, sondern Gott sagt in Sure 2, Vers 30, der Mensch ist sein Statthalter. Du bist kein Kind, du bist ein Mensch, der erwachsen ist, der in Verantwortung gesetzt ist. Du kannst dir eine bessere Welt vorstellen, aber Gott macht es sich nicht zur Aufgabe, uns diese Arbeit abzunehmen, sondern sagt, ich zeige euch den Weg, ich lehre euch die entscheidenden Werte, an denen ihr eure Gesellschaft gestalten sollt, aber ihr müsst den Weg gehen, ihr müsst das selber vollbringen.
Eine Sichtweise, die von der christlichen Erfahrungswelt gar nicht so weit entfernt ist.
Viele Leute bitten, bitten, bitten. Und dieser Gott ist keiner, der auf jede Wunde ein Pflaster klebt, sondern da müssen wir schon alleine durch. Also für mich ist Ehre erweisen, ein bisschen daran beizutragen, dass die Welt so wird, wie Gott sie haben will. Weil ich glaube, dass er will, dass Menschen ein gutes Leben haben und es gibt so viele, die das nicht haben.
Also konkret finde ich, dass es lohnt, die Ehrfurcht vor Gott zu stärken, aber Gott nicht zu gebrauchen, um bestimmte Regeln auf dem Wege der Angst bei Menschen abzutrotzen.
Dieses Wort Ehrfurcht, das ja im Endeffekt sich gebildet hat im Mittelalter aus den adligen Hierarchien, den hochgestellten Klerikern, denen man ehrfürchtig begegnen musste, das ist ein Fehler. Denen muss man gar nicht ehrfürchtig begegnen. Die können Angst und Furcht verbreiten. Das haben sie ja auch oft genug getan. Aber die Ehrfurcht vor Gott ist ein Dürfen. Aus meinem Glauben heraus ein Dürfen, kein Müssen. Etwas, was mir gut tut, da einen Platz zu haben.